Shalom Vesalam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jüdische Studien heute. Mein Name ist Dorothee Sommer und ich bin zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg. Heute bei mir dabei Rektor Dr. Andreas Brämer. Herr Andreas Brämer ist seit letztem Jahr Oktober der neue Rektor der Hochschule, war aber in seinen frühen Jahren auch schon Student hier an der Hochschule, hat ja auch schon in der Mensa und der Bücherei gearbeitet und ist jetzt aus Hamburg auch mit seiner Familie nach Heidelberg gezogen. Hallo, Herr Dr. Brämer.
Hallo, Frau Dr. Sommer.
Vielleicht gleich vorneweg, wir werden uns duzen, da der Umgang im Rektorat ein sehr kollegialer ist und das Duzen die Zusammenarbeit eindeutig erleichtert und es jetzt sehr seltsam wäre, würden wir das wieder zurückdrehen für den Podcast. Andreas, jetzt diese Frage ist nicht vorbereitet, aber ich möchte sie trotzdem mal stellen. Ich finde es sehr bezeichnend, wie herzlich der Umgang hier unter Kollegen, Kolleginnen mit dir ist. Aber sobald du ein Mikro vor dem Mund hast, wirst du extrem ernst. Hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Mikro?
Nee, aber es ist vielleicht einfach so ein tief verankerter Respekt vor dem, was man ins Mikrofon spricht, dass man dann sehr konzentriert ist und sich bemüht, so zu sprechen, dass man es nicht nochmal einstudieren muss oder nochmal aufnehmen muss.
Also wenn Herr Dr. Brämer hier sehr ernst rüberkommt, er ist ein sehr humorvoller Mensch.
Ja, leider ist es immer so, dass natürlich nicht alle Leute meinen Humor teilen. Insofern entschuldige ich mich dann bei allen, denen das möglicherweise manchmal nicht gefällt.
Also ich glaube, heute ist es nicht nötig, dass wir uns bei irgendjemandem entschuldigen müssen. Ich fange jetzt einfach mal an, Andreas. Ihr seid jetzt auch nach Heidelberg umgezogen. Vieles kennst du ja auch schon von früher. Fühlt sich's schon oder noch ein bisschen wie ein Zuhause an?
Also ich fühle mich im Moment wie so zwischen, noch nicht ganz weg aus Hamburg. Die Wohnung ist noch nicht verkauft. Das heißt, wir sind ab und zu noch mal in Hamburg, aber wir sind auch schon hier in eine Immobilie eingezogen. Das Auto ist da, ich habe mein Motorrad hier, der Hund ist umgezogen. Unsere beiden Söhne sind derzeit beide in Amerika. Der Jüngere ist im Internat in Florida und kommt jetzt in den nächsten Wochen zurück. Das wird natürlich auch nochmal wichtig sein, dass wir hier richtig ankommen. Und der ältere Sohn, der jetzt nicht mehr zu Hause wohnt, der ist 26, also 10 Jahre älter als der Kleine, macht derzeit einen Teil seiner Ausbildung zum Helikopterpiloten der Bundeswehr bei der amerikanischen Luftwaffe in Alabama und ist insofern auch im Moment nicht da. Also wir sind noch unkomplett, aber wir sind schon auf einem guten Weg.
Das ist auch interessant, wenn Herr Dr. Brämer von seinen kleinen Söhnen spricht. Wer bei der Einführung des neuen Rektors hier vor Ort dabei war, weiß, dass der männliche Teil der Familie, ich denke mal, alle 1,85 plus sind, oder?
Ja, also der ältere Frederik ist circa 1,94. Es wird vermutlich der größte Helikopterpilot der Bundeswehr sein, möglicherweise der größte Pilot in der deutschen Bundeswehr. Und Florian, 16 Jahre alt, ist jetzt, glaube ich, 1,98, aber hat auch schon angekündigt, dass er nicht weiter wächst.
Ah, das hat er sich jetzt so vorgenommen. Ja. Okay, finde ich auch rücksichtsvoll. Und meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wie ist es, die Hochschule aus einer komplett anderen Perspektive kennenzulernen? Damit meine ich allerdings nicht die körperliche Größe, sondern tatsächlich, weil Herr Dr. Brämer zuerst ja hier studiert hat, in der Mensa gearbeitet hat und auch in der BIP gearbeitet hat, unter der jetzigen Leiterin der Bibliothek, Angelika Stabenow. Und wie ist es denn, an den Ort zurückzukommen, aber in einer komplett anderen Funktion, während teilweise Menschen von damals ja noch da sind?
Ja, also es ist kurz gefasst, ist großartig. Also es macht sehr viel Spaß, hier zu sein als Rektor. Ich sehe meine Aufgabe jetzt in den nächsten Jahren nicht so sehr oder nicht der Versuch, selbst zu glänzen, sondern ich freue mich, wenn die Hochschule glänzt oder die Mitarbeiterinnen glänzen und jetzt die Hochschule aus der Perspektive aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen, ist natürlich in höchstem Maße spannend, weil ich die Hochschule, wie ich sie kenne, einmal sehr verändert hat in den knapp 30 Jahren, die ich nicht hier war, sich weiterentwickelt hat, größer geworden ist und auf der anderen Seite ich natürlich damals als Studierender oder als wissenschaftliche Hilfskraft und am Ende als wissenschaftlicher Mitarbeiter gar nicht so viel Einblick hatte.
War da auch ein Aha-Moment?
Also ich glaube, es ist immer an einem anderen Ort, sind ganz viele Aha-Effekte. Natürlich im Unterschied zu der Perspektive des Studierenden, aber auch an einem neuen Platz zu arbeiten und jemals mit den systemischen Eigenheiten sich vertraut zu machen. Da ist ganz viel Aha und so funktioniert das hier. Ich habe 27 Jahre in Hamburg gearbeitet an einem Forschungsinstitut für deutsch-jüdische Geschichte und die Abläufe, das Zusammenspiel dort von Verwaltung und Forschung, das waren sicherlich auch Dinge, die ähnlich waren, aber vieles war auch ganz anders. Also insofern ist es auch ein Lernprozess zu sehen, wie hier Sachen umgesetzt werden. Und natürlich haben wir zum Teil ein anderes Regelwerk, das gilt. Und aber das macht es auch noch reizvoller, weil jetzt einfach nur das fortzusetzen, was ich in Hamburg gemacht habe, das wäre es ja jetzt auch nicht gewesen als Herausforderung.
Du hast Hamburg angesprochen. Wir hatten uns schon mit deiner vorigen Tätigkeit beschäftigt, auch deswegen, weil du 3 Projekte auch mitgebracht hast. War aber auch so, dass das Institut sehr auch mit der Stadt zusammengearbeitet hat, mit Schulen zusammengearbeitet hat. Wir sind von der Hochschule in Heidelberg ja relativ klein und gleichzeitig haben wir verschiedene Aufträge. Einerseits ist es natürlich Wissenschaft und Forschung und Wissenstransfer, aber auch andererseits gerade in den jetzigen Zeiten auch das Wirken in die Gesellschaft hinein. Wo müssen wir einfach aufgrund unserer kleinen Größe Abstriche machen oder wo glaubst du, da könnten wir noch nachfassen? Wie siehst du das, wo die Hochschule in nächster Zeit vielleicht eher noch nachlegen muss oder eher zurücktreten muss?
Ja, also es hat sich ja der Begriff der Third Mission für universitäre Einrichtungen etabliert. Das heißt, gegenüber oder abgesehen von Forschung und Lehre, das sind ja wesentliche Aufgaben einer Hochschule, verstehen viele Universitäten und auch die Hochschule für jüdische Studien eine Verantwortung, wie du sagst, in die Gesellschaft zu wirken. Wir haben Möglichkeiten in unterschiedlichen Kontexten, dieses Ziel zu realisieren. Das ist einmal der lokale Kontext. Das habe ich schon im Oktober, als ich kam, gemerkt, wie viele Veranstaltungen wir hier fast wöchentlich. Wir haben heute zum Beispiel einen Tag, hat die Hochschule ist an 2 Veranstaltungen beteiligt. Eine, die hier im Haus und eine, die an der Universität stattfindet. Und wir bieten schon, glaube ich, eine enorme Fülle an Veranstaltungsangeboten für eine interessierte Öffentlichkeit, eine akademische und nicht akademische Öffentlichkeit hier in Heidelberg. Darüber hinaus verstehe ich die Hochschule aber auch als Institution, die in einem deutschen, jüdischen Kontext auch einen Bildungsauftrag hat. Und diesen Bildungsauftrag versuchen wir auf unterschiedliche Art und Weise wahrzunehmen. Auch, dass wir dabei sind, konkrete Zusammenarbeit mit anderen jüdischen Bildungsträgern oder Ausbildungsträgern zu etablieren. Ich erwähne zum Beispiel die Jüdische Akademie in Frankfurt. Und da sind auch schon enge Kontakte. In Potsdam gibt es gerade neue Entwicklungen in der Gründung oder im Entstehen befindlicher Ausbildungsinstitutionen für das Rabbinat. Initiiert vom Zentralrat hat sich die Nathan-Peter-Levinson-Stiftung gegründet in Potsdam, unter deren Dach 3 Seminare, 2 Rabbinerseminare und ein Kantorenseminar jetzt ihre Arbeit aufgenommen haben. Und auch mit diesen Seminaren und der Levinson-Stiftung sind wir im Austausch, um eben über Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu sprechen. Und so sehe ich die Hochschule eben auch als Institution, die sich zum einen an Publikum in den jüdischen Gemeinden wendet, aber auch möglicherweise an Multiplikatoren, an jüdische Multiplikatoren in jüdischen Gemeinden in Deutschland, die dann auch Wissen aus der Hochschule weiter in die Öffentlichkeit tragen.
Der Zentralrat ist ja Träger der Hochschule. Das heißt, die Linien oder die Leitungen zum Gemeinden sind da. Was ist mit jüdischen, deutschen Juden und Jüdinnen, die nicht in Gemeinden sind? Erreicht die Hochschule die auch?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist in der Zielgerichtetheit von möglichen Kooperationen ist es natürlich einfacher, wenn man Institutionen hat, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Gemeinden, Landesverbände, der Zentralrat oder Institutionen wie die Akademie oder die Levinson-Stiftung. Außerhalb der jüdischen Gemeinden können wir eigentlich insbesondere hoffen, dass über Angebote, die wir über unsere Kanäle veröffentlichen, natürlich auch diese Leute ansprechen. Aber es ist in der Zielgerichtetheit natürlich schwieriger, die Leute zu erreichen. Aber sie sind natürlich ebenso willkommen für unsere Veranstaltungsangebote oder Angebote, die wir machen, wie Mitglieder in den jüdischen Gemeinden.
Jetzt haben wir gerade zum ersten Mal seit deiner Zeit als Rektor ein Frühstück mit dem Rektor gehabt. Andreas Bremer saß zusammen mit Studierenden der Hochschule und man hat sich unterhalten über, was läuft gut, was könnte besser laufen, wie kann der Rektor helfen, einfach ein Austausch und ein Kennenlernen. Was aber auch rauskam, war, dass vielen die Richtung fehlt. Und das ist noch nicht mal, würde ich jetzt behaupten, spezifisch jüdische Studien, sondern das ist so ein Merkmal von Geisteswissenschaften an sich, dass ich mich mit Studierenden unterhalte, die dann sagen, ja, aber ich weiß noch gar nicht, wohin es dann gehen soll und was ich dann damit anfangen soll. Macht zwar total Spaß, ist super zu studieren, Atmosphäre top, aber sonst kann ich es noch nicht greifen. Was würdest du denen raten? Nee.
Also ich erinnere mich an meine eigene Studienzeit und muss dann kritisch zurückblickend auch sagen, dass ich mir in den Anfangsjahren meines Studiums auch wenig Gedanken gemacht habe über, wie meine berufliche Zukunft konkret aussehen wird. Immer in der Hoffnung, dass alles irgendwie einen guten Verlauf nehmen wird. Und also das ist, glaube ich, in Studienfeldern, wo das Berufsfeld eher diffus ist. Ne? Wenn ich Medizin studiere, ist es klar. Jura, dann gibt es ein relativ klares Berufsbild und andere Fächer auch. Der Vorteil und der Nachteil gleichzeitig der Geisteswissenschaften ist, dass die Menschen relativ breit einsetzbar sind. Wir haben ja auch Beispiele von Geisteswissenschaftlern, die dann in der Wirtschaft reüssiert haben. Gebe jetzt nur das Beispiel des Vorstandsvorsitzenden des Springer Verlages, der, glaube ich, promovierter Theaterwissenschaftler ist. In den Geisteswissenschaften werden Kompetenzen vermittelt, die in vielen Bereichen nützlich sein können. Und ich würde jetzt Personen, die sich für ein Studium entschieden haben, ein geisteswissenschaftliches Studium oder ein Studium konkreter jüdischen Studien, erstmal Optimismus, dass wenn Erfolg sich einstellen wird, ich glaube, es ist gut, über das Studium hinaus möglicherweise auch weitere Qualifikationen zu erwerben, die später dann Berufschancen erhöhen. Insbesondere in den Geisteswissenschaften sehe ich im Moment die Chancen, die sich durch den Einsatz digitaler Medien und KI ergeben. Das heißt, Personen, die gleichzeitig Geisteswissenschaften studieren, aber sich auch fundierte Kenntnisse und Qualifikationen etwa in Informatik, Programmierung, Digital Humanities, also die sich mit diesen Themen vertraut machen, dass die auch bessere Berufschancen haben werden, wenn es tatsächlich darum geht, in den Fächern tätig zu werden, die sie studiert haben, ist, glaube ich, diese Kombination mit IT, mit digitalen Kenntnissen ganz, ganz wichtig und nützlich.
Ich würde gerne noch auf ein ganz anderes Thema kommen, um einfach auch noch ein bisschen der momentanen Situation außerhalb der Hochschule mit aufzugreifen. Als du noch in Hamburg warst, hattest du eine Ringvorlesung organisiert, während derer wurde natürlich demonstriert.
Es ging eigentlich um aktuelle Formen des Antisemitismus. Und zwar in Anknüpfung an den 7. Oktober 2023, an den Überfall der Hamas auf israelische Zivilisten im Süden Israels.
Und während eines Vortrags wurde deine Frau von der Demonstrantin angegriffen.
Die Ringvorlesung war insgesamt sehr immer von Störungen von pro-palästinensischen Aktivisten, ja, war die Veranstaltung geformt und geprägt, gestört. Und am 8. Mai letzten Jahres, ja, also jetzt etwas mehr als ein Jahr ist es her, eskalierte dann die Situation nach einem Vortrag, dass dann meine Frau, die offensichtlich von einer Aktivistin als meine Ehefrau identifiziert wurde, zunächst verbal beleidigt und dann auch körperlich attackiert wurde, sodass meine Frau dann mit erheblichen Verletzungen erstmal 2 Nächte im Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg verbringen musste. Und jetzt ist also erst vor wenigen Wochen diese Frau, die dann vor dem Strafgericht in Hamburg sich verantworten musste, auch im Zusammenhang mit weiteren Straftaten, die sie begangen hat, Angriffe auf Polizisten und Polizistinnen in Hamburg zu unterschiedlichen Gelegenheiten, dann im Anschluss auch in den Monaten nach diesem Angriff auf meine Frau, ist diese Dame dann jetzt zu 10 Monaten für 3 Jahre auf Bewährung verurteilt worden, wobei der Anwalt der Angeklagten jetzt schon angekündigt hat, in Berufung zu gehen, sodass das möglicherweise dann nochmal in eine weitere Runde geht.
Und es waren schon mittlerweile 3 Termine?
Ja, es waren sogar, glaube ich, 5 Termine. Ich war jetzt nicht immer dabei, aber es ist natürlich auch für meine Frau, die das ohnehin psychisch und physisch ja sehr betrifft, auch nochmal eine zusätzliche Belastung gewesen, dann an diesen Gerichtsterminen teilzunehmen und jetzt möglicherweise die Aussicht, dass sich das dann nochmal wiederholt.
Ja, ich glaube, das kann man sich so als nicht direkt Betroffene gar nicht so rein versetzen.
Ja, es ist auch in jeglicher Hinsicht schwer zu verdauen, weil weder diese Vorlesungsreihe den Nahostkonflikt zum Thema hatte, noch meine Frau irgendwie, ja, sie ist ja einfach als unschuldiges Opfer, Ersatzopfer auserkoren worden, um dann verprügelt zu werden. Und wenn man jetzt sozusagen Formen des politischen Widerstands jetzt diskutiert, dann wird nochmal mehr ersichtlich, wie absurd das ist, also jetzt eine Frau zu verprügeln und damit quasi Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung zu bekunden. Also ich kann den logischen Zusammenhang nicht erkennen.
Ja, ich glaube, also tatsächlich muss ich da zustimmen. Ich kann es weder erkennen, wenn ich Menschen verprügle, noch kann ich es erkennen, wenn ich Dinge zerstöre von öffentlichen Einrichtungen. Ich frage mich nur, wie ich mich gerade jetzt positionieren kann, also ohne still zu sein. Also ich finde es gerade unheimlich schwer, eine Position zu finden, die durchaus, und jetzt auch ohne, ich will nicht gewalttätig werden, also darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht tatsächlich einen Mund aufzumachen und gleichzeitig mich nicht instrumentalisieren zu lassen, politische Regierungen zu kritisieren. Kann jeder tun und lassen, wie er oder sie will. Und das muss auch für jedes Land so gelten. Wir sind eine Demokratie, da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Ich finde es gerade sehr, sehr schwer, Kritik zu üben, ohne das Gefühl zu haben, versehentlich im Falschen und dann womöglich auch noch gewalttätigen im Lager mitzuspielen. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt...
Naja, klar. Ist eine komplexe Situation. Als Bystander sozusagen sind wir ja auch sozusagen davon abhängig, uns, oder wir müssen uns mit den Informationen auseinandersetzen, die uns zur Verfügung stehen. Und es ist sehr schwer, glaube ich, die derzeitige politische Lage einzuschätzen. Ich denke, wir müssen es aushalten, dass unterschiedliche Auffassungen sozusagen sich in der Öffentlichkeit, dass sie dort gehört werden oder sich äußern. Die Voraussetzung für mich, wenn es darum geht, jetzt mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen oder solche Fragen zu diskutieren, ist immer die Voraussetzung, die Anerkennung, dass Israel eben als Staat nicht der Rechtfertigung bedarf. Also es ist überflüssig zu sagen, Israel hat das Recht zu existieren, weil wir sagen ja auch nicht, Deutschland hat das Recht zu existieren oder Russland oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Für mich persönlich, das will ich jetzt niemanden aufzwingen, ist der Zionismus insgesamt eine Erfolgsgeschichte. Ich glaube, dass es insgesamt ein Gewinn ist für die Region und auch für die Weltgeschichte. Und wenn jetzt im Gespräch sozusagen der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin anerkennt, dass Israel eben als Staat selbstverständlich existiert und ein solcher Staat, Israel als Staat, sich auch, man muss es sagen, mit Gewalt notfalls gegen Bedrohungen und Angriffe von außen verteidigen darf. Und dann kann man darüber diskutieren, welche Formen der Verteidigung legitim sind und da kann man auch möglicherweise unterschiedlicher Meinung sein. Da will ich jetzt auch niemanden meine eigene Meinung jetzt aufzwingen, aber es muss, also für mich gibt es keine Gesprächsgrundlage, wenn also Israel als Staat delegitimiert wird, dann sehe ich keine Möglichkeit oder es gibt dann, das macht keinen Sinn, ins Gespräch zu kommen.
Ja, das ist eine eindeutige Antwort. Ich hatte eigentlich, weil wir langsam zum Schluss kommen müssen, mir vorgenommen zu fragen, ob es eine Erfahrung in deinem Leben gibt, die dein Leben nachhaltig verändert hat. Und wenn ja, welche war das? Jetzt nehme ich mal an, das knüpft wahrscheinlich ganz schwer oder ganz stark an das letzte Thema, worüber wir gesprochen haben, an.
Ja, auf jeden Fall der Angriff auf meine Frau, das hat unser Leben jetzt im letzten Jahr auf jeden Fall erheblich geprägt. Wenn man jetzt noch sozusagen nach positiven Erfahrungen fragt, dann will ich daran erinnern, dass ich circa 1986, als ich im Kibbutz war in Israel, eine Familie, mit der ich befreundet war, die Tochter, die ein paar Jahre älter war als ich und an der Hebräischen Universität studierte, mich auf die Hochschule für jüdische Studien hinwies, auf die Existenz dieser Hochschule.
Das nenne ich nachhaltig.
Das ist wirklich nachhaltig. Und diese Freundin, interessanterweise Tal Ilan, war dann später, bis vor 2-3 Jahren, tatsächlich auch Professorin für Judaistik an der Freien Universität Berlin. Also auch dort haben sich unsere Wege wieder gekreuzt. Die Information damals hat mich dann schließlich veranlasst, ja, aus Israel nach Deutschland zurückzukehren und hier in Heidelberg das Studium aufzunehmen. Das war sicherlich etwas natürlich, was die meine gesamte Biografie und überhaupt die Existenz unserer Familie, unserer beiden Söhne und so weiter, das geht ja alles sozusagen Butterfly-Effekt. Und da muss ich sagen, für mich war auch ganz wichtig hier die Erfahrung an der Hochschule, die Zusammenarbeit mit Julius Karlebach, Zichrono Livracha, der hier bis, glaube ich, 1997, also Anfang der 90er bis 97 als Rektor gewirkt hat und mit dem ich in unterschiedlichen Projekten zusammengearbeitet habe und der tatsächlich meine berufliche Karriere erheblich gefördert hat, was, glaube ich, umso bemerkenswerter ist, weil ich ja sozusagen als Nicht-Jude und Nachfahre der Täter im Holocaust quasi, da ist ja eine negative Symbiose als Diener bezeichnet, dass wir ja aus unterschiedlichen Perspektiven auf den Holocaust als Zivilisationsbruch schauen. Eben einmal als Nachfahren der Täter oder Zuschauer und auf der anderen Seite die Nachfahren der Opfer. Und Julius Karlebach Vater, Eltern und Geschwister sind ja in der Nähe von Riga 1942 ermordet worden und es war bemerkenswert, dass Julius Karlebach, der in den 30er Jahren eben nach England mit einem Kindertransport gekommen ist, dann hier die Leitung der Hochschule übernommen hat und dass er tatsächlich dann auch so einen jungen Wissenschaftler wie mich ein Stück weit unter seine Fittiche genommen hat und gefördert hat. Das muss ich sagen, es hat mich sehr beeindruckt.
Ich möchte jetzt vielleicht damit schließen, dass ich das jetzt sehr interessant und aussagekräftig finde, dass ich nach einer Erfahrung gefragt habe und du hast zwei Begegnungen genannt. Also eindeutig ein Menschenfreund, der hier Rektor geworden ist. Vielen Dank, Andreas, für das Interview.
Danke, Doro, für die Fragen.
Und dann freue ich mich auf die nächsten Veranstaltungen und vielleicht auch schon auf eine neue Podcast-Folge. Wer weiß, wann sie dann auch wieder mit dem Rektor sein wird.
Letra ot at hapam habaa.